Deutschlandfunk Kultur Literatur. Gestern endete in Köln die 6. Ausgabe des internationalen Lyrikfestivals Poetica. 6 Tage lang erkundeten Poeten in Lesungen und Diskussionen unter dem Oberbegriff der Resistenz das Widerstandspotenzial von Lyrik. Der Kurator der Poetica 6, Büchnerpreisträger Jan Wagner, nennt Gedichte eine Kapsel voller Freiheit. Zum Auftakt der Poetica am letzten Montag lasen 7 Dichter und Dichterinnen aus aller Welt Gedichte und sprachen mit Jan Wagner.
Im letzten Jahr wurde die Tatsache gefeiert, dass zum 200. Mal sich die Publikation von Goethes westöstlichem Divan jährte. Dieses Werk, das den Brückenschlag von persischer Lyrik zu deutscher Literatur wunderbar zelebriert hatte. Und im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten wurde immer auch der Begriff Weltpoesie erwähnt, den Goethe geprägt hat. Die Auffassung, dass man sich über die Grenzen hinweg austauschen, voneinander lernen und miteinander jenseits von nationaler Literatur Weltpoesie schaffen und feiern sollte. Genau dieses Wort wird von Sichuan, dem chinesischen Dichter, in einem Essay erwähnt. Er zitiert Goethe und dessen Weltpoesie Begriff in einem langen Essay, der sich mit der Frage auseinandersetzt, welcher Tradition man angehört als heutiger chinesischer Dichter, beziehungsweise welche der Traditionen in China und wie viel komplizierter die Frage wird, wenn man dann noch die westlichen Traditionen als Einfluss hinzunimmt und den mal unguten, mal reizvollen Einfluss dieser Traditionen. Es ist auch kein Zufall, dass sich Sichuan intensiv beschäftigt hat mit Ezra Pound, dem amerikanischen Dichter, der sich in seinen Kantos und anderswo mit der chinesischen Kultur und Poesie immer wieder auseinandergesetzt hat und damit auch den Verlauf der amerikanischen Poesie veränderte. Ich spreche kein Chinesisch, aber es ist vollkommen offensichtlich, dass die zeitgenössische chinesische Poesie-Szene überbordend reich ist. Ich versuche ein bisschen dem zu folgen mit englischen Anthologien, mit deutschen Übersetzungen, soweit sie vorhanden sind. Und ich war begeistert, als ich die Bekanntschaft Sichuans machte. Auch die persönliche bei einem Festival in Shanghai, später in Berlin, aber nicht zuletzt und vor allem mit den Gedichten Sichuans. Auf Deutsch sind die nachzulesen in Anthologien von Wolfgang Kubin und Lea Schneider übersetzt und es gibt einen wunderbaren englischen Sammelband mit dem Titel Notes on the Mosquito, Notizen zur Mücke, zum Moskito. In den Gedichten kehrt man mit Fledermäusen in die Kindheit in einer chinesischen Provinz zurück. Ein plötzlicher Stromausfall lässt die Wahrnehmung anders sein von Land und selbst, von Nation und Ich. Steine leiden an Schlaflosigkeit und 2 sehr merkwürdige Schachkönige treffen auf einem Berg zusammen und tragen dabei ein paar Flaschen Insektizid in den Manteltaschen. Sichuan, it's a pleasure that you came all the way from Beijing to join us in Cologne. So it's your turn now.
Hello, good evening, and lots of thanks to Jan, although I can't understand a word, except for a few names. Okay, so the poem I'm going to read in Chinese is called Jie Lü, and in English is Commandments. Jie Lü, 为了不杀生, 你可以把自己武装到牙齿, 并且在想象中把嗜血的疯狂耗尽。 神不会惩罚想象力，但你必须小心，别在疯狂想象时踩死地上的蚂蚁。
Die Gebote. Da du nicht töten sollst, sieh zu, dass du bis an die Zähne bewaffnet bist und dich in jede deiner blutrünstigen Vorstellungen so weit wie nur möglich hineinsteigerst. Gott hat nichts gegen Vorstellungskraft. Solange du im Blutrausch nicht versehentlich auf eine Ameise trittst.
为了不食荤腥，你有必要假设大地上所有的动物都不洁净，一如你的躯体，一如你的内脏，或 你当戴上怜悯的口罩，只是素食，并不能保证你不会吃成一个胖子。
Da du weder die Tiere des Landes noch die Tiere des Wassers verspeisen sollst, musst du davon ausgehen, dass sämtliche Tiere der Welt genauso unrein sind wie du, insbesondere wie deine Innereien.
为了不饮酒，主要是为了不在酒后惹是生非。
Alternativ könntest du dir einen Mundschutz aus Mitgefühl überziehen, wobei vegetarische Ernährung leider auch kein Rezept gegens Fett werden ist.
Da du dem Alkohol nicht frönen sollst, vor allem da du wie alle Betrunkenen bloß Ärger machst, füll bitte sämtliche Schnapsflaschen mit Wasser, wenn du sie ausgetrunken hast, und trink sie dann aus. Und wenn sie leer sind und du nicht mehr voll bist, fluche bitte ausgiebig über die Übel des Alkohols. Wer Gott gefallen will, muss damit leben, dass die Steuerbehörden leer ausgehen.
为了不偷盗，不要窥视别人的房间，不要拉开别人的抽屉。如果你想你曾经小事身手，
da du nicht nehmen sollst, was dir nicht zusteht, schau auf keinen Fall in anderer Leute Zimmer und wühl nicht in anderer Leute Schubladen rum. Und falls du jemals versucht hast, irgendwas mitgehen zu lassen, dann verbring dein restliches Leben damit zu erläutern, das sei eben deine Art, den Privatbesitz von Produktionsmitteln zu problematisieren.
为了不淫欲，你当只同你喜爱的异性谈论悲剧或高深的学问。但不要把话题引向心灵的苦闷。
Da du nicht angeben sollst, gib an, du seist ein Mönch. Erkenne als solcher deine Verblendung und höre daher für immer mit dem Angeben auf. Folgendes Lob wird dir zuteil werden. Hör nur, wie klar seine Sprache ist. Sieh nur, sie hat die Wahrheit erlangt.
Da du sorgsam mit deiner Lust umgehen sollst, bespreche stets nur akademische oder tragische Themen mit den Angehörigen des von dir präferierten Geschlechts und lass das Gespräch auf keinen Fall Richtung Herzschmerz abbiegen. Lust ist eine Fallgrube. Besser, man hängt bloß an ihren Rändern herum. Da du nicht nach Besitz verlangen sollst, wäre es vielleicht gar keine schlechte Idee, dich zur Selbstkontrolle in einem dunklen Raum einzusperren. Solange du den Generalschlüssel in der Hand hast, in aller Ruhe durch deine sonnige Metropole zu spazieren und es für unter deiner Würde zu halten, irgendwelche rostigen Schlösser aufzusperren. Da du weder Lügen noch Unsinn erzählen sollst, such dir jede Woche einen beliebigen Tag, um fernab der Zivilisation vor dich hinzugeifern, einmal tief durchzuatmen, wieder nach Hause zu kommen und ein untadeliger Teil der schweigenden Mehrheit zu sein.
Thank you, first of all, for reading this striking list of commandments.
Thank you.
Als deutschsprachiger Autor kann man nur staunen, wie alt die chinesische Sprache ist und wie groß die Kontinuität auch für die Sprecher ist. Und man könnte Ähnliches vermute ich sagen über das Hebräische, eine der ehrwürdigen Sprachen und zudem noch eine heilige Sprache, eine der Ursprachen. Ich durfte das wahrscheinlich eigentlich nicht sagen, aber ich bin froh, dass Agi Michol im letzten Jahr nicht kommen konnte, als Ares Fioretos sie eingeladen hatte zur letztjährigen Poetika, weil ich so die Gelegenheit hatte, sie nochmal einzuladen und jetzt sie hören und mit ihr reden zu können. Über sich selbst sagt Agi Michol, nichts liebe ich mehr als Starren und ich bin ziemlich talentiert im Hindösen. Eine schöne Selbstbeschreibung, die mich erinnert hat an einen Satz von dem französischen Lyriker Max Jacob, der einmal sagte, oder einmal den Rat gab, auch wieder ein Commandment eigentlich, er sagte, langweile dich. Denn an dem Tag, an dem du dich langweilst, greifst du zu Federhalter und Papier und bringst vielleicht ein Meisterwerk hervor. Es kommt nur auf die Qualität der Langeweile an. Agnes Scholl wurde 1947 geboren als Tochter ungarisch sprechender Eltern in Rumänien, die den Holocaust überlebt hatten. Sie ist aufgewachsen in Israel. Es gibt hinreißende Gedichte an ihre Eltern in der englischen Sammlung Look There, die bei Grey Wolf erschienen ist. Ein Zyklus für ihre Eltern mit dem Titel Wax Flowers, also Wachsblumen auf Deutsch. Im letzten Gedicht dieser Gedichtsequenz geht sie mit den beiden Totenscheinen ihrer Eltern auf die Straße und beschreibt sich, wie sie wie ein Kind an den Händen, mit den flatternden Bögen in den Händen, wie ein Kind an den Händen zweier Papiereltern die Straße hinunterläuft. Ein zutiefst anrührendes Gedicht auf ihre Eltern. Das Alltagsleben ist immer erkennbar in ihren Gedichten. Es sind Gegenstände, die man kennt, Situationen, die vertraut sind, etwa ein Schwimmbecken, das aber wie alles andere plötzlich auch die Spannungen der Gesellschaft, die politischen Spannungen auch in sich trägt. Dabei ist alles mit scheinbar leichter Hand gefügt. Und vielleicht liegt es daran, dass Agnes Scholl auch als Farmerin tätig ist, in der Nähe von Gedera, wo sie auch aufwuchs, nahe der Küste. Und mit Sicherheit liegt es daran, dass ihre Tiergedichte so hinreißend sind, die ich sehr liebe. Es gibt Gedichte über Tauben, über einen Pfau oder ein ganz erstaunliches endzeitliches Pferd. Agnes Scholl, thank you for being here, and it would be your turn.
Thank you, Jan. Okay. Good evening. I will read in Hebrew. It's a poem referring to the muse. El Hamuzot. Silchu li aten hanitzchiyot she'ani matrida etchen bahistoria chozeret el atzma shelanu. Mamash kmo shechozrim ha-savyonim hanevonim ומשושיה הסגולים של הנזמית המתפשטת על פני החצר שלי.
An die Musen, verzeiht mir, ihr, die Ewigen, dass ich euch mit unserer wiederkehrenden Historie behellige. Genauso wie die weisen Kreuzkräuter wiederkehren und die lila Fühler der Taubnessel sich ausbreiten über meinen Hof. Aber jetzt fällt es dem Auge schwer, sich von der Schönheit verwöhnen zu lassen, deren einziger Zweck sie selber ist. Was gehen euch an, die himmlischen zwischen Musselinenschleiern schwebend, ihr mit Elfenbeinkämmen im Gold eures Haars? Was gehen euch die alten Weiber an, die auf den Bergkämmen von Kandahar Hundszahngraspasteten für Babys mit angeschwollenen Bäuchen sammeln? Was gehen euch die kauernden Gestalten auf Rafas Trümmern an, die wie schwarze Giftpilze aus den Ruinen aufsteigen? Wahrlich verstehe ich eure Kreuzkrautsprache und werde euch nicht belästigen, mit mir zur später Nachtstunde einzureißen, um Affen in den Versuchslaboratorien zu streicheln. Oder Barmherzigkeit in das Herz des Rinderzüchters einzuflüstern, der den Flammenwerfer auf den Schädel eines Kalbes richtet. Aber ihr richtet heute meine Augen nicht hin zu einem rosa umrandeten Wolkenschloss und markiert mir nicht den Sieg der Ewigkeit mit einem V der Vögel.
Thank you very much.
Thank you, Jan. Thank you.
Es gibt verblüffend viele Mücken, die sich durch die Welt der Lyrik bewegen. Ich habe selbst ein Faible für Mücken im Gedicht. Man muss aber auch an Ted Hughes denken zum Beispiel, der auch Farmer war. Man muss an Sichuan denken, der ein Gedichtband Notes on the Mosquito hat. Und dass auch Tadeusz Dąbrowski mit Mücken umzugehen weiß, werden wir gleich hören. Tadeusz hat mir vor ein paar Jahren einen Brief geschrieben, da war er in der Schweiz zu Gast und hat ein paar Monate dort verbracht, in der Nähe von Zürich, und hatte sich als eine der ersten Amtshandlungen eine Angelrute gekauft und schrieb in einem Brief, wie er am Ufer saß und angelte und dann statt Würmer zu finden, eine goldene Kette fand mit dem Jahresdatum 1942. Wundersam, schrieb er, und mir schien, es müsste eigentlich ein Gedicht daraus werden. Es schien alles darauf hinzudeuten, dass daraus ein Gedicht von Tadeusz Dąbrowski werden muss, weil bei ihm alles zum Gedicht werden kann. Also die ganze moderne Welt, auch mit Internet, mit Pixeln und so weiter, findet ihren Platz in den Gedichten, aber genauso ein tagträumender Schleusenwärter in der Weichselniederung, der, weil er zu viel träumt, mit einem Mal sämtliche Wiesen unter Wasser gesetzt hat, ohne die geringste Reue zu empfinden. Es gibt Gedichten über Quallen in Hosentaschen. Es gibt ein wunderbares über die langsam verblassenden Fotos von Vermissten. Und es kann genauso ein Glas Milch eine Rolle spielen wie eine Riesenkrabbe, die verblüffenderweise genauso aussieht wie der Autor selbst. Und es gibt ein Gedicht, das im Grunde vor jeder Poesielesung gelesen werden müsste, an einen emeritierten Professor aus Harvard, der prompt, als der Lesende begonnen hat mit der Lyriklesung, einschläft und die gesamte Lesung durchschläft, und an ihn richtet sich dieses Gedicht und endet mit der Zeile: Deine Anwesenheit war mir wichtiger als deine Abwesenheit. Tadeusz, ich würde dich bitten, jetzt zu lesen.
Guten Abend, sehr geehrte Studentinnen und Studenten, Professorinnen und Professoren, Kölnerinnen und Kölner, Menscherinnen und Menschen. Nein. Es ist eine wunderbare Stelle hier. Ich habe seit immer geträumt, wenigstens ein Rektor zu werden und Ex-Kathedrale sprechen können. Aber ich habe meine Doktorarbeit nicht beendet, weil Lyrik zog mich viel stärker. Ja, und ich habe in Literatur versunken. Also jetzt werde ich ein Gedicht über Moskito lesen. Das Gedicht wurde in Nikosia geschrieben und von dieser ruinierten Stadt inspiriert. Also wenn jemand in Nikosia war, weiß, dass in der Mitte der Stadt gibt es mehrere Ruinen von 70er Jahren, als die türkischen Soldaten attackierten Zyprus. Ja, also Moskito, es ist ein untypisches Gedicht für mich, weil normalerweise versuche ich über Menschen zu schreiben und seinen Probleme. Aber ich habe erfunden, noch in Nikosia vor 10 Jahren schon, dass Moskito enthielt Mosk. Ich habe mehrmals am Tag täglich die Meusinen-Gesänge gehört. Also Mosk und Moskito haben etwas zusammen zu tun. Ja, Moskito. Auf Polnisch klingt es so. Komar, z którym żyję w tym samym pokoju hotelowym, najpierw nie pozwala mi zasnąć, a potem regularnie pruje mój egzotyczny sen. Wysuwam spod kołdry łydkę, żeby się napił, miał wreszcie spokój,
lecz on patrzy sobie głowę. Und dann stört sie regelmäßig meinen exotischen Schlaf. Ich strecke die Wade unter der Decke hervor, damit sie trinken kann und endlich Ruhe gibt. Doch sie hat sich den Kopf ausgesucht. Und wenn sie nur könnte, würde sie mir das Hirn aussaugen. Ich erinnere mich an die Mücke, als ich am späten Nachmittag das Klagen der Muezzine im türkischen Teil der Stadt höre. Zugleich beobachte ich eine Hummel, die den heiligen Gesang parodierend Stoff schmuggelt und ihren dicken Hintern in Sommerfarben unter der Nase des Militärs über den Stacheldraht hinweg.
Weil du es gerade erwähnt hast, fange ich mit der Frage an, ob der Anlass für das Gedicht weniger der Juckreiz war, als die Tatsache, dass die Wörter so nah beieinander sind, die Mosk und Moskito. War das der Kern des Ganzen, das war der Ausgangspunkt?
Ja. Die wichtigste Inspiration, also das kam von, aus der Sprache direkt, mehr als von Beobachtung, von Observation, also Mosk und Moskito.
Und was ist die Hummel auf Polnisch?
Bonk.
Aber
Bonk, nur...
Aber da war keine Doppeldeutigkeit, nichts anderes.
Ja, leider, es ist noch eine Bedeutung, aber ich will das nicht... nicht aufklären. Wenn jemand sich schlimm fühlt und verschiedene Gerüche aus seinem Körper auspresst, das heißt Bonk.
Ja. Also wir können jetzt stundenlang über das Übersetzen von Poesie reden. Das sind unerhörte Probleme, die sich auftun natürlich bei diesen Bedeutungsnuancen. Der Titel des Gedichts ist ja Moskito. Aber mir scheint fast die Hummel die Hauptfigur zu sein nachher. Und ich dachte, dass im Grunde auch beide Insekten für den Dichter stehen könnten oder beide verschiedene Aspekte des Dichterischen in sich tragen. Das Aussaugen von Dingen, um etwas anderes zu produzieren, das Aussaugen von Welt vielleicht. Könnten die beiden ein Wappentier sein für den Dichter? Und wenn die beiden es nicht sind, was wäre das dichterische Wappentier?
Die beiden sind natürlich, Moskito ist Schwarzcharakter in diesem Gedicht und Hummel. Und Hummel ist natürlich eine positive Person, die vielleicht eine Poesie-Lyrik symbolisiert. Also der Widerstand gegen Autoritarismus, gegen Ideologie, vielleicht ist kein Kampf sein sollte, sondern Ignoration. Also muss man die Ideologien umgehen und nicht dagegen kämpfen. Wenn jemand als Dichter gegen System kämpft, dann ist kein Dichter mehr, sondern Politiker. Also kann man ganz einfach sich infizieren, von Politikern gegen Ideologie und Politik, Autoritarismus zu kämpfen. Ja, also das ist eine sehr gefährliche Spiele. Lyrik und Ideologie, Politik sind total verschiedene Felder und Sachen und mentale Aktivitäten.
Und sie schmuggelt ja unter den Augen des Postens ihren Stoff über die Grenze. Ja. Das subversive Element spielt eine Rolle bei Dichtung. Also Dichtung ist etwas Subversives. Gleichzeitig schreibst du, sie parodiert den heiligen Gesang. Das fand ich auch interessant, weil du hast schon in vielen Gedichten etwas Ironisches, eine ironische Brechung drin, einen ironischen Ton. Aber ohne den heiligen Gesang geht es dann auch nicht, oder? Die großen sogenannten ewigen Themen der Dichtung, die spielen auch eine Rolle und mischen sich wie bei der Hummel.
Ja, weißt du, Sarkasmus, wenn es zu viel gibt von Sarkasmus im Gedicht, es ist giftig und gefährlich für Schreiben. Und genauso mit Pathos, also zu viel Pathos. Pathos kann für religiöse Ritualitäten reserviert werden, aber in Literatur ist es nicht zu ertragen. Ich glaube, dass diese Dose von Ironie in meinem Schreiben, das ist eine tragische und romantische Ironie vielleicht, die sich nie in postmodernen Szenismus verwandelt.
Die Trennung oder die Unterscheidung von Lyrik und Prosa erscheint manchmal wirklich sinnlos, wenn schon die Titel von Herta Müllers Büchern kleine Gedichte zu sein scheinen, die sich einem auf immer einprägen. Im Haagnoden wohnt eine Dame, der Fuchs war damals schon der Jäger, mein Vaterland war ein Apfelkern, der König verneigt sich und tötet, Atemschaukel oder mein Lieblingstitel, die blassen Herren mit den Mokkatassen. In der Angst Wörter schreiben, das war vielleicht wie Pflanzen essen, es war ein Worthunger, hat Herta Müller in diesem Gespräch, dass das Buch Mein Vaterland war ein Apfelkern heißt, gesagt. Darin redet sie auch über die Ödnis der Parteisprache, über die Verblödung durch sprachliche Fertigteile und über die Notwendigkeit, dem die Poesie entgegenzustellen. Sie spricht auch, und das sind wunderschöne Passagen, über die Schönheit der Alltagssprache, über Redewendungen, und zwar im Rumänischen wie im Deutschen, und fasziniert mich mit dem Ohr, das sie für die Wörter hat und die Wörter in den Wörtern. Wenn sie darüber redet, dass das Wort Gaumen im Rumänischen Mund, Himmel heißt, und so weiter. was sehr schön ist. Sie hat in einer Tischrede zum Nobelpreis Folgendes gesagt: Literatur kann das alles nicht ändern, aber sie kann, und sei es im Nachhinein, durch Sprache eine Wahrheit erfinden, die zeigt, was in und um uns herum passiert, wenn die Werte entgleisen. Literatur spricht mit jedem Menschen einzeln. Sie ist Privateigentum, das im Kopf bleibt. Nicht sonst spricht so eindringlich mit uns selbst wie ein Buch und erwartet nichts dafür, außer dass wir denken und fühlen. Und in dem Wort Eindringlichkeit ist auch die Dringlichkeit enthalten, wie ein Wort im Wort. Und diese Dringlichkeit spürt man in jeder Zeile. Heute wird Herr de Müller Gedichtcollagen, visuelle Gedichtkunstwerke vorstellen, zeigen und lesen. Und zwar mit diesem Mikrofon, das ich jetzt rüberreichen werde. Danke, Herr Sauer.
Ach, ein so leichtes Fleisch hat der Verrat. Rennt und rennt, wild und pfauenblau, wie die Spiegelenden dieses kurzen Sommers, der das Dorf verbrennt. Woher kommt das Militärorchester in die Bäume und die Holzspange in die Särge und die Luftfracht in den Hunger der Schwalbe, eine Art gesteigerter Schnurrbart und der lange Ärmel in die Schlange und was macht die erste gelbe Gerste in der Nacht? In meinen Schläfen baden zwei Eidechsen. Die linke ist dienstlich. Sie kam mit dem Fahrrad. Die rechte ist privat. Sie war im Salat. Milch ist der Zwilling von Teer. In weiß oder schwarz kann man lügen. Mutter schiebt ein Bonbon im Mund hin und her. Vater telefoniert mit den Fliegen. Erst blühen uns die Bäume durch den Kopf. Jetzt, wenn sie kann, zieht die Aprikose ihr gelbes Heimweh an. Das ist, wie es ist und war, wie es wird. Hast du gesehen? Das System der Aprikose hat sich noch nie geirrt. Es sind auch Mücken. Im Feld ist das Getreide müde vom Getreide. Und die Sandmücken müd von den Sandmücken. Die Brennerei von der Brennerei und der Wind vom Wind. Das Wort unbedingt ist müd vom Wort unbedingt. Und die Sonne muss durch den Rennzirkus. Doch hinter dem Busbahnhof im Getreide dreht ein Vogel beide Augen hundeschlecht und stark geschminkt in steifer Seide. Als der Abriss des Mondes anfing, wurde ein König beseitigt und einer nicht, weil es nicht ging. Und der Mond hing mal voll wie die Kugel, mal dünn wie die Schlange, weil es noch lange nicht ging. Danke.
Danke fürs Lesen und Vorführen der Gedichte, die man eigentlich an der Wand hängen haben möchte, weil sie so schön aussehen. Weil wir gerade über Zürich gesprochen haben und mir einfiel, dass der Dada-Großmeister Tristan Tzara auch damals Wörter aus Hüten zog und montierte und Gedichte zusammenschob aus Wörtern. Mich würde doch interessieren, welche Rolle der Zufall spielt. Es sind ja Wörtersammlungen, glaube ich, oder es sind ja offensichtlich ausgeschnittene Wörter aus Magazinen oder aus Zeitungen. Welche Rolle spielt der Zufall? Ist es ein Greifen in die Masse von Sprache und herausziehen und beginnt dann damit das Gedicht? Oder ist es eine Suche, ist der Kerngedanke vorher da und man sucht sich dann aus dem Reservoir die Wörter zusammen?
Ich glaube, es ist verschieden, weil manchmal fängt es mit zwei Wörtern an, seltsamerweise sogar, wenn die reimen. Ich meine, der Reim ist ja immer etwas, was vom Zufall geriert wird, aber er ist auch etwas Gesetzmäßiges in sich. Und er tut so, als wäre er sehr brav, konventionell, aber dabei ist er völlig unberechenbar. Weil wenn man reimen möchte, dann kommt man ganz woanders hin, als wenn man es nicht täte. Insofern muss der Satz dann ganz anders aussehen und der ganze Ausdruck, auch der ganze Rhythmus. Und insofern ist es Zufall. Ich habe oft, wenn ich diese Wörter alle im Schubladen habe, ich suche oft ein Wort, also es geht dann mit einer ganz kleinen Sache los und dann fängt es an, sich selbst zu verlangen, was es will. Und dann geht das natürlich so, dass die Sache selbst weiß, was sie will. Und dann ist der Zufall nur noch bedingt vorhanden. Der hat vielleicht am Anfang eine Rolle gespielt, aber danach weiß ich auch, was ich will. Und dann muss ich die Sachen suchen, die ich haben möchte. Aber es kann sein, wenn ich was suche, dass ich ein Wort finde, das dann so unglaublich gut ist, viel besser als das, was ich finden wollte. Und dass mir dieses Wort dann den Text woanders hin katapultiert. Das ist aber nicht nur die Inhalte der Wörter, das geht auch um die Farben. Und es ist ja das Faszinosum, ist ja auch, dass diese Wörter auch so individuell werden durch ihr Aussehen. Ich glaube manchmal, das ist so wie wir im Leben, dass ein Wort Tisch ist ja immer, das ist jetzt ein ganz gewöhnliches Wort. Aber wenn wir von einem Tisch reden, dann ist es ja nur der Tisch. Dann meinen wir ja nur den. Dann ist er ja auch ein individueller Tisch. Und so denke ich immer, dass die Wörter so sich zeigen, dass es sie in dem Kontext nur einmal gibt. Und sie sind dann ganz anders als alle anderen, die genauso aussehen und genauso geschrieben werden und den gleichen Inhalt haben. Und das ist für mich das Schöne, dass sich die Sachen inszenieren, auch wenn ich sie zusammenklebe. Wie ein kleines Theater, dann das Bild muss ja dann auch noch dazukommen. Und dieses Zusammenspiel, das ich dann manchmal gar nicht erklären kann und das sich dann einfach ergibt und auf einmal weiß ich, so muss es sein. Und das ist ja in jedem Spiel, was wir Spiel nennen, ein Spiel ohne Gesetz gibt es nicht. Sonst ist es ja auch kein Spiel mehr, sonst macht es auch keine Freude mehr und es macht nicht mehr kreativ. Und die Kreativität kommt ja von dem, was unterhalb der Gesetze möglich ist oder nötig, notwendig wird. Und so ist es da auch.
Ja klar, und gerade bei den Reimen, was ich sehr gut nachvollziehen kann, der Reim als Gedankenstimulator, auch da der Regelbruch und das Unterwandern der Regeln.
Das ist auch, der Rhythmus wird auch sehr, und der Reim kann sich so gut verstecken und er wird ganz klein und ich betone ihn auch nicht, weil das habe ich in der Schule so gehasst, wenn man den Endreim so betont wie Teppichklopfen und dass der Sinn des Satzes gar nicht mehr zum Tragen kommt, sondern dass man einfach nur noch auf den Reim hinliest, das passiert heute auch noch sehr oft, wenn ich so Gedichte lesen höre. Und dass der Reim etwas ganz Kleines sein kann und er trägt so weit. Ein winziges Wort und das dann noch drei Sätze weiter immer noch weit klingt. Und er bindet und er behütet. Er versteckt sich. Also er ist so, als wäre er zufällig in die Sache hineingeraten.
Das Wort Spiel finde ich sehr wichtig, dass Sie das Wort Spiel erwähnen und dass das Spielen mit Sprache, das Spielen durch Sprache, der eben schon erwähnte Max Jacob sagte mal im selben Brief, den ich zitiert hatte, mit der Langeweile, dass Literatur und Poesie auch immer ein Spiel sein solle und der sei selber schuld, der es zu ernst nehme. Aber es ist ja keine Spielerei. Also auch diese Gedichte sind ja kein reines, freies Spiel, sondern es fallen auch Wörter, Verrat, Verhör, die durchaus auch sozusagen Bezüge zu den Romanen anbieten.
Also ich habe Literatur nie als Spiel begriffen, weil dafür war das viel zu ernst. Ich komme ja aus einer Diktatur, so wie viele von uns hier. Ich habe aus der Literatur sehr viel gelernt fürs Leben. Ich habe eigentlich nicht Literatur gelesen, sondern ich wollte immer wissen, wie geht das Leben. Und das sagte mir die Literatur, die am poetischsten und am literarischsten ist, seltsamerweise. Und ich habe Gedichte gelesen und das waren, in den Gedichten fühlte ich mich mehr angesprochen, als wenn irgendetwas, was mich betraf, im textuell vorgekommen wäre. Das war eben gerade darum drin, vielleicht weil es nicht im Gedicht drin war. Das ist schwer zu erklären, aber das ist ja das Fantastische, dass Gedichte das leisten können. Und in allen Diktaturen waren Gedichte so wichtig. Also in Osteuropa, in Russland waren die Gedichte, wurden angehimmelt. Die Lyriker und die Liedermacher waren die wichtigsten Leute, weil die Gedichte etwas transportiert haben. Darum war Biermann in der DDR so wichtig. Wir können ja über Deutschland reden. Wenn der Biermann gesungen hat, hat, das ist meine Tine, am Morgen noch Traube, am Mittag Rosine, am Abend schon Wein, dann wusste jeder was anderes dazu. Das musste auch nicht artikuliert sein. Es muss auch nicht artikuliert werden, was in der Lyrik steht. Und das ist ja, weil sie das nur transportieren kann. In Rumänien hat zum Beispiel jeder Lieblingsdichter gehabt, jeder Arbeiter in der Fabrik. Die waren keine Sprachleute, die haben nicht Lyrik studieren wollen, sondern sie haben davon gelebt. Und wer nicht beten konnte, der hatte Gedichte. Und das ist wie in der Kirche. Der musste nicht Vater Unser sagen, sondern er hat seine Lyrik gehabt. Und darum waren die Leute so wichtig. Und selbstverständlich ist das Schöne in der Literatur notwendig. Und es darf keine Ideologie sein. Aber es muss die Welt berühren, mit der man es zu tun hat. Ich habe manchmal gedacht, der beste Literaturkritiker ist die Angst, die Lebensangst. Und wenn man Angst hat, merkt man am allerersten, welche Literatur die Dichte hat und das Faszinosum, einen zu beruhigen, einem innerlich etwas zu geben, was man braucht. Und das weiß man manchmal gar nicht genau, was es ist. Und das ist nicht die direkte Literatur, sondern es ist oft die ganz woanders herkommt und so tut, als hätte sie es gar nicht. Und ich habe davon sehr viel profitiert, für mein eigenes Leben. Okay.
Vielen Dank für diese lange und schöne Antwort. Also diese Themen über die Rolle der Lyrik in verschiedenen Gesellschaften, die Rolle der Lyrik in Osteuropa, darüber werden wir noch viel reden.
Ja, hier sind auch Leute aus Osteuropa.
Ja, ja.
Viele. Hier ist auch jemand aus Israel. Hier ist auch jemand aus China, der weiß auch, was Angst bedeutet, glaube ich, jeden Tag. Also wir...
Mit Sicherheit.
Und wir haben alle sehr viel Grund dazu, uns Lyrik zu wünschen.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Und now I would like to ask you to welcome on the stage Sergio Raimondi, Lulieta Lishanaku and Sergei Jadan. Sergio Raimondi war noch nicht, glaube ich, in Rom, aber hat in Berlin lange gelebt, wo wir uns ein paar Mal getroffen haben. Kennengelernt hatten wir uns schon vorher bei anderen Gelegenheiten, auch bei Lyrik-Festivals. Und auch wenn Sergio zumeist in Bahia Blanca in Argentinien weilt, wo er arbeitet und lehrt, ist er im Grunde in jedem seiner Gedichte weltweit unterwegs. Er folgt den Verbindungen scheinbar simpelster Dinge und Vorgänge in andere Bereiche und Länder hinein, folgt den Verästelungen der Globalisierung, den wirtschaftlichen und den politischen Verquickungen. Es sind erstaunliche gedankliche Bewegungen in den Gedichten, die mühelos unterirdische Verbindungen finden. Und wenn er gelegentlich von Tiefseekabeln und Rohren irgendwo in den Ozeanen spricht, dann muss man immer auch an seine Gedichte selbst denken, die ebenso unwiderstehlich und machtvoll die Kontinente verbinden, Asien mit Europa, Europa mit den Amerikas. Sergio, it would be your turn to read now. Thank you for coming all the way across the ocean to join us in Cologne.
Glossa, Ode to a Nightingale, de John Keats. El dolor en el corazón está, la modorra, también ahí en el jardín, bajo el ciruelo, sentado en la silla que tomó de la mesa del desayuno.
Glosse zur Ode to a Nightingale von John Keats. Der Schmerz im Herzen unleugbar. Auch der Katzenjammer dort im Garten unterm Pflaumenbaum, auf dem Stuhl, den er vom Frühstückstisch entwendet hat.
Pero no ha habido té. Tragos fuertes a las 3 de la mañana, unas cuantas copas encima, boca mojada y fuga entre la espesura de mayo, fuga, como si eso fuera deseable, hacia la nada.
Doch serviert wurde kein Tee. Starke Drinks um 3 Uhr morgens, schon ein paar Gläser Intus, die Kehle angefeuchtet, seine Flucht in der Schwere des Mai. Flucht, als ob dies erstrebenswert wäre, auf das Nichts zu.
Amnesia, quejas entre los reflejos prestados del cielo, esas cosas. Se levanta y se mueve hacia la fronda. Lo más delicado no se ve.
Amnesie, Klagen zwischen vom Himmel geliehenen Reflexen, sowas halt. Er steht auf und nähert sich dem Laubwerk.
Se oye apenas o mejor, solo por el aroma se distingue. Y entre espinos y frutales, entre el aroma, la violeta y la eglantina, persigue entre las sombras la sombra de quien canta por los siglos para todos.
Das Zarteste sieht man nicht, man hört es kaum, es sticht vielmehr allein durch seinen Duft hervor. Und zwischen Weißdorn und Obstbäumen, zwischen dem Duft, den Veilchen und der Weinrose, verfolgt er unter den Schatten jener, die seit Jahrhunderten für alle singt. Na, nicht für alle.
Bueno, no para todos. El jardinero duerme. Hubo temprano la tormenta que vendrá, y el hombre, dicen, tuvo bastante trabajo. Podó árboles y cercas, amontonó ramas en la hoguera, frutos podridos, una o dos alondras en el estanque caídas y fue el único en toda la casa que se acostó con el pelo compacto de briznas y humo.
Der Gärtner schläft schon. Früh tobte ein Sturm, der noch über uns hereinbricht. Und der Mann, wird gesagt, hatte ziemlich viel Arbeit. Er schnitt Bäume und Hecken, stapelte Äste auf den Reisighaufen, verfaulte Früchte, ein oder zwei in den Teich gestürzte Lerchen und war der Einzige im Haus, der zu Bett ging, mit von Sprühregen und Rauch verdichtetem Haar. Er hinterließ die Natur einem Gedicht gleich und ist erschöpft. Klar.
Dejó la naturaleza parecida a un poema y se cansó, claro. Ahora nada siente, nada, nada oye ni oirá hasta el sol, melodía ninguna.
Nichts fühlt er jetzt, nichts hört er oder wird er bis zum Sonnenaufgang hören. Keine Melodie. Er liegt quasi wie tot da und zudem schnarcht er.
Es que está muerto y literal, y encima ronca. Zeta. 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 Amanece. No hay música en el mundo.
Der Tag bricht an. In der Welt ist noch keine Musik. Der Gärtner steht auf, macht sich daran, seine Werkzeuge einzusammeln und sieht, als er zum Haus geht, den Jüngling zusammengebrochen auf dem Stuhl in der Sonne. Ist der Dichter schon wach oder schläft er noch? Er muss ausruhen. Psst, sich ausruhen. Jetzt.
El jardinero se levanta, se dispone a buscar sus herramientas y ve, al acercarse a la casa, derrumbado al jovencito en la silla al sol. ¿Estará despierto o dormido el poeta? Que descanse, que descanse ahora.
Well, thank you, Sergio, for leading this poem. Well, thank you, Sergio. Elliot Weinberger beschreibt Julieta Leschanaku einmal folgendermaßen. Ein Kind, das die politischen Sünden ihrer Großeltern in Hoxhas Albanien beglichen hat. Eine junge Dichterin, die anscheinend schon 100 Jahre in einer Sprache schreibt, die erst seit 100 Jahren geschrieben wird. Eine erotische Lyrikerin im Ruin eines Staates. Julieta Leschanaku ist das Echte und erscheint so unerwartet wie eine Oase hinter einem Berg auf dem Mond. Man kann eigentlich nur zustimmen und nur ergänzen, dass es Gedichte sind, die oft in der eigenen Biografie wurzeln. Aber
mit so außerordentlichen Bildern und Metaphern, dass dieses Erlebte weit über alles Alltägliche hinaus geschossen wird. Lulietta ist eine Meisterin des treffenden, verblüffenden Vergleichs, wenn Sterne wie Fliegen auf einem toten Pferd über den Himmel kriechen, wenn eine Dachantenne wie ein Busch am Rand des Abgrunds wackelt oder wenn ein unrasiertes Gesicht die Bartstoppeln wirken lässt, als trügen Ameisen einen nackten Stein in ein Loch. Aber all das ist keineswegs illustrativ oder rein illustrativ. Es ist immer treffend und das heißt auch, es ist oft schmerzhaft. Ich habe es schon auf einigen Lesungen gehört, auch in München, wo die Süddeutsche Zeitung vorher gebeten hatte, Aussagen zu Europa zu treffen. Und da schrieb Lulietta: ein sauberer und großzügiger Ort, das war auch das Bild syrischer Flüchtlinge von Europa. Um sie aufzuhalten, wurden wieder neue Grenzzäune in Europa errichtet, so dicht, als sollten sie Hasen fernhalten. Sie schmerzen wie alte Narben bei schlechtem Wetter. Wie Gedichte zeitliche Grenzen und Grenzen überhaupt jeder Art überspringen können, lässt sich in Lulietta's Gedichten erfahren. And I would like to ask you to read, Lulietta.
This is a short poem. Its title in English is In Absence of Water. Në mungesë të ujërave, e diel, nga tabanet e këpucëve në korridor, tretet plazma e dëborës dhe amnezia rrugëve të shkurtra. Lampa 150 watt në mes të dhomës, si një copë verë djathi në një çarkë mërzie.
Wenn es kein Wasser gibt. Sonntag. Von den Sohlen der Schuhe im Korridor tropft ein Plasma aus Schnee und die Amnesie kurzer Besorgungen. Die 150-Watt-Lampe in der Mitte des Zimmers, wie ein gelbes Stück Käse in einer Mausefalle. Meine Mutter strickt und zählt dabei leise. Sie weiß immer, wie viel noch fehlt und in welcher Reihe. Wie ein Stück Stuck in die Ecke des Fensters gedrückt, das immer heller wird, wenn sie kommt. Sie ist ein kleines Nadelkissen, beherrscht die Kunst der Unterwerfung wunderbar und bemüht sich, sie auch mir beizubringen und meiner Schwester. Drei Matroschka-Puppen der Größe nach geordnet. Ich bin die Letzte. Diejenige, die man nicht mehr auseinandernehmen kann.
Thank you for reading that lovely poem and for being here.
Thank you.
Der letzte Dichter des Abends ist Sergej Jardin aus der Ukraine. Ich hatte schon viel von ihm gehört und auch seine Gedichte schon gelesen, bevor ich ihn das erste Mal gehört habe in einem herrlichen alten Theater in Lviv, dem ehemaligen Lemberg, natürlich im Westen der Ukraine, wo noch der letzte Stuhl besetzt war und nach jedem donnernden Applaus stiegen Motten aus den alten roten Plüschsesseln auf und stiegen wie Schneeflocken nach oben an die Decke. Das war ein herrliches Bild und eine wunderbare Lesung. Und man kann sich auch auf Deutsch begeistern lassen von der Literatur von Sergej Jardin. Es gibt die Romane und Erzählungen auf Deutsch bei Suhrkamp. Sergej ist Chronist dessen, was im Osten seines Landes geschieht, der seine Heimat ist. Denn er kommt nicht aus Lemberg, sondern aus Charkiw. Es sind Porträts, Nachforschungen, es sind Fragen und Annäherungen, die direkt die Geschichte, die Geschehnisse aus dem Krieg aufnehmen und Porträts von Versen in Versen sind von Menschen, die unter diesem Krieg zu leiden haben und zerrissen sind von der politischen Situation. Der Kaplan, der Spion, der Marodeur, ein Gedicht, wo es am Ende heißt: Dank dir, dass du schreibst, sagt er, dank dir. Nichts zu danken, sage ich, da gibt's wirklich nichts zu danken. Aber ich jedenfalls bewundere das sehr und Sergej, ich würde dich dann bitten, ein Gedicht zu lesen.
Guten Abend, meine Damen, meine lieben Damen und Herren. Ich lese heute auch einen Text. Велосипеди. Велосипедний завод Лейтнера було перевезено з Риги до Харкова 1915 року.
коли виникла загроза здачі міста німцям.
Fahrräder.
Потім після громадянської на базі
Leutners Fahrradfabrik wurde im Jahr 1915 von Riga nach Kharkiv verlegt, als die Stadt an die Deutschen zu fallen drohte. Dann nach dem Bürgerkrieg wurde daraus das Kharkiver Fahrradwerk, das seinen Vehikeln merkwürdige Chromteile beigab. Schon Anfang der 20er gründete sich in den Werkhallen ein Fußballclub, dem die Brüder Mischlauki vorstanden, bissige rote Kommissare, in Kharkiv geboren, im Terror aufgewachsen und wie andere später zerrieben im schwarzen Schnee der 30er. Warum erzähle ich das? Alles, was aus Ruinen entsteht, was im Nichts beginnt, die Leere, die sich unter den Händen von Schlossern und Mechanikern in Maschinen und Werkbänke verwandelt, all das haftet an unserem Leben, wie der Glaube am Psalter. Die Arbeiter, die morgens zu ihrer Schicht gingen und abends aufs harte, versenkte Stadionfeld liefen, spielten mit Sonnen und Schatten, brachen die Zeit wie ofenfrisches Brot, im Wissen, dass alles in diesem Leben zum ersten Mal beginnt und dass die Zukunft gewöhnlich in Werkhallen und auf Fußballplätzen gemacht wird. »Wir fangen von vorn an«, riefen sie, und traten in die schweren Märzschwaden der leeren Werkhalle. Nichts ist vor uns gewesen, nichts, das wir nicht wüssten. Die Welt beginnt mit den Pfiffen der Lokomotiven am Morgen. Die Geschichte läuft im Gleichklang mit dem 8-Stunden-Tag. Alle unsere Siege beginnen mit dem zertrampelten Rasen. Und niemand entreißt uns diese merkwürdige prophetische Gewissheit, diese betörende Wut, mit der wir unseren Kontrahenten begegnen.
Nichts an uns.
Die Ozeane und Wasserpflanzen, die Silberfäden im schwarzen Erz, die Härte der Bäume und die Fasern im Schilf, alles beginnt erst dann, wenn sie die Umkleide verlassen. Und die Sonne stockt in den dunklen Tunneln der Tribünen und die Schatten der Volkskommissare stehen im Rücken, wie die Schatten der Erzengel. Die Revolution lässt jedem eine Chance. Wer bereit ist, seine Zähne hineinzuschlagen, die mechanische Welt ihrer morschen Hülle zu entkleiden, der alten Geschichte das dampfende Mark zu entziehen, nichts für sich von der Zukunft zu erwarten, nichts von sich der Vergangenheit zu überlassen.
Рвучи прогнилу обшивку цього механічного світу, вигризаючи паруючу серцевину старої історії, нічого не очікуючи для себе, майбутньому. Нічого не залишаючи після себе, минулому. Vielen Dank.
Sehr, danke fürs Lesen. Als ich alle deine Gedichte nochmal neu gelesen habe, fiel mir auf, dass du sehr oft über Bahnhöfe schreibst. Auch in diesem Gedicht ist die wunderbare Zeile: Die Welt beginnt mit den Pfiffen der Lokomotiven. Hans-Magnus Enzensberger schreibt in einem Gedicht oder sagt in einem Gedicht: Mein Sohn liest keine Oden, keine Gedichte, liest die Fahrpläne. Die sind genauer. Aber du nimmst genau das Gedicht. Du gehst mit Gedichten und behandelst direkt das, was geschieht. Also das Gedicht muss offensichtlich eine Art von Genauigkeit haben, die wie gemacht ist, um zum Beispiel die aktuelle Situation in der Ostukraine zu fassen.
Alle wir verstehen, dass heute leider Poesie ist nicht besonders populär Genre, Literaturgenre. Aber doch, ich denke, wenn wir, die Dichter, sprechen nicht nur über selbst, sondern über unsere Leser, wir haben noch eine Chance. Aber das auch Kunst mit Sujeten arbeiten und andere Leute zu hören.
Danke, wir werden weiter reden über die Gedichte, auch über die Prosa, die Tagebücher, über die Wirkung oder Nichtwirkung von Gedichten. Danke fürs Kommen.
Danke, vielen Dank.
Damit ist dieser Abend zu Ende, diese Auftaktrevue. I would like to ask for a final applause to come to all poets to join us on the stage again. We are already Sergei Jardin, Julieta Leschanako, Sergio Raimondi, please Hertha Müller, Agi Michol, Tadeusz, Sichuan, if you would join us once more, and if you would give a great round of applause to the poets once more.
Sie hörten einen Mitschnitt der Auftaktveranstaltung mit den Autoren und Autorinnen der Poetica 6 in Köln. Durch den Abend führte der Kurator und Dichter Jan Wagner. Es sprachen Jan Wagner, Sichuan, Agi Mischol, Hertha Müller, Tadeusz Dabrowski, Sergio Raimondi, Lulieta Leshanaku und Sergei Chardin. Philipp Lessmann, Yvonne Jansen und Katharina Schmalenberg lasen die deutschen Übersetzungen der Gedichte. Redaktion Carsten Huck. Es folgen die Nachrichten und Fazit. Kultur vom Tage.